Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Mein Gast heute, Julia Wissel, Director Product bei Moja. Wir reden darüber, wie der Hamburger Ride-Pooling-Anbieter barrierefrei wird, welche Rolle dabei spielt, dass der Service mit dem ÖPNV-Angebot der Hansestadt verwächst und was andere Player der Branche von Moja lernen können. Los geht's!
Hallo Julia, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Hi Christian, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen über ein Thema sprechen, das immens wichtig ist, aber oft übersehen wird. Und zwar geht es eben Barrierefreiheit in der öffentlichen Mobilität, sage ich mal ganz allgemein. Du bist ja bei Moja, das heißt, du hast einen sehr spezifischen Blick drauf. Wir wollen aber auch eben so bigger picture-mäßig noch drüber sprechen. Aber um mal direkt einzusteigen, was genau macht ihr da bei Moja? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja am Anfang einer der Kritikpunkte, dass auch dieser Service gar nicht inklusiv gedacht war und dann da erst nachgebessert werden musste. Aber ich will nicht vorweggreifen, erzähl mal ein bisschen.
Ja, gerne. Also genau, absolut richtig. Wir sind jetzt seit mittlerweile April 2019 in Hamburg unterwegs mit dem Ride-Pooling-Service. Und seit Anfang 2023 sind wir ganz offizieller Teil des ÖPNVs in Hamburg. Und damit, das war für uns so ein bisschen die große neue Eintrittsbarriere in dieses Thema, die uns natürlich viele neue Auflagen auch mitgegeben hat, die dann aber eben auch die Möglichkeit mit sich gebracht haben, an diesen Themen auch viel stärker dran zu arbeiten und diese auch zu fokussieren. Zu Beginn des Services 2019 ging es natürlich erstmal darum, überhaupt dieses sehr neue Mobilitätssystem erstmal zu vertesten, erste Daten zu sammeln, Learnings zu generieren. Und dadurch war es dann umso schöner und umso wichtiger, dass wir dann seit 2023 eben auch einen ganz neuen Fahrzeugtypen mit einflotten konnten in unsere bestehende Flotte, nämlich die Wheelchair Accessible Vehicles. Also die Fahrzeuge, die es eben auch Menschen im Rollstuhl oder auch mit einem Rollator ermöglichen, den Service zu nutzen.
Genau, um so ein bisschen den Kontext herzustellen, weil eben ganz am Anfang, Moja ist ja so ein System von Shuttlen, Ride-Pooling-Shuttlen, die erstmal sehr moderne, sehr schicke Fahrzeuge und diese ersten, die eingeflottet wurden, das waren eben ganz normale Busse mit eben einem Tritteinstieg, das heißt also eben nicht zugänglich. Und das heißt also, es musste dann sozusagen, ehe jetzt irgendwann ein Fahrzeug entwickelt wird, das von vornherein so konstruiert ist, mussten dann eben sozusagen erstmal Zwischenlösungen nachträglich noch in diese Flotte integriert werden.
Korrekt, genau. Also wir sind gestartet mit den sogenannten Plutos, das sind diese schwarz-goldenen Fahrzeuge. Wer in Hamburg mal war, hat sie vielleicht gesehen. Von Anfang an war aber auch klar, dass wir auf jeden Fall weiter daran arbeiten wollen, dass wir auch noch mehr Menschen den Zugang ermöglichen können. Und ich glaube, das Fahrzeug war damals dann der größte Change. Was wir on top im Digitalprodukt aber auch gemacht haben, und das ist schon vor 2023 gestartet, ist eben die Buchungsoptionen auch inklusive zu gestalten. Für sehbehinderte Menschen, für taubstumme Menschen oder aber auch das Thema einfache Sprache, was oft nicht so präsent und prominent ist im inklusiven Kontext. Aber eben auch super wichtig, um auch da den Access leichter zu machen.
Vielleicht können wir an der Stelle das mal so ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, weil das ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die du transportierst, eben zu sagen, das Thema ist gar nicht so klein, wie man denkt, sondern eben die Nachfrage ist relativ groß, also was jetzt ja auch erstmal unmittelbar schon auf der Hand liegen sollte, weil Moja ein Service ist, der eben on-demand fährt, das heißt also gerade in Bereichen, die jetzt nicht so zentral sind, natürlich potenziell viel verfügbarer ist, als das jetzt eine Buslinie sein könnte.
Ja, also wir sehen auf jeden Fall, dass die Nachfrage immens ist. Eigentlich direkt ab Tag 1 haben wir gesehen, wie der Graph mit den Zahlen der Fahrtanfragen gestiegen ist und bei Rollstuhlfahrten tatsächlich innerhalb von 2 Jahren schon über 56.000 Fahrten mit unseren Moja-Fahrzeugen stattgefunden haben. Hinzu kommt ein Thema, was auch nicht zu unterschätzen ist, nämlich dass wir für schwerbehinderte Menschen, die nach dem Sozialgesetzbuch zur kostenlosen Mitfahrt im öffentlichen Personennahverkehr berechtigt sind, eben auch Moja unentgeltlich nutzen können. Und da ist die Nachfrage noch mal größer. Also in 2023 waren es 240.000 Fahrten und bereits im letzten Jahr, also in 2024, sind wir da auf 365.000 angestiegen. Also da sieht man einfach, dass das Angebot sehr, sehr aktiv und weiterhin steigend auch genutzt wird.
Das heißt, wir reden da jetzt echt von so 800, 900 Fahrten am Tag oder sowas, so ganz grob überschlagen.
Ja, grob überschlagen, ja.
Ja, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also einfach mal wirklich, um zu verstehen, worum es dabei genau geht. Du hast ja gesagt, es gibt eben sowohl beim Auto, das ist relativ einfach erklärt, ein Fahrzeug, wo eben Rollstuhl nicht reinfahren kann, sozusagen, da brauchst du eine Alternative. Aber du hast eben die digitalen Produkte angesprochen. Was genau sind dann so die, jetzt auch tatsächlich mal so aus eurer Perspektive gesprochen, vielleicht blinden Flecken oder die nachgeordneten To-Dos, wo ihr dann gemerkt habt, okay, das macht halt dann für viele Menschen tatsächlich einen großen Unterschied, wenn wir dieses Feature entsprechend anpassen?
Also ein ganz essentielles Feature, was natürlich im Ride-Pooling-Kontext sehr speziell ist. Es gibt virtuelle Haltestellen. Das heißt, ich muss immer eine gewisse Distanz zurücklegen, werde an diesem Haltepunkt von meinem Moja abgeholt und dann auch zu einem virtuellen Haltepunkt gebracht und muss den letzten Weg, die letzte Meile zu meinem Zielort quasi auch nochmal laufen. Und da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist die Navigation dessen. Also wie komme ich eigentlich zu diesem Haltepunkt hin, beziehungsweise von dem Haltepunkt zu meinem Zielort? Und da haben wir einfach gesehen, dass gerade für sehbehinderte Menschen oder mit eingeschränktem Sehvermögen die Funktionalitäten, die wir bisher in der App hatten, nicht ausreichend waren. Statt das aber selbst zu implementieren und da auch ein bisschen zu einem Experten in dem Bereich zu werden, das natürlich auch viel, ja, finanzielle Ressourcen natürlich auch gebraucht hätte und Zeit, haben wir stattdessen Partnerschaften geschlossen. Das heißt, wir haben auf iOS-Seite mit BlindSquare und auf Android-Seite mit Lazarillo, das ist ein argentinisches Unternehmen, zusammengearbeitet und einen Deep Link generiert, der es dann eben ermöglicht, sich über deren Apps zu diesem Haltepunkt navigieren zu lassen. Und die sind eben spezialisiert, die können viel, viel detaillierter angeben, worauf muss ich achten, und auch eben diese Direction-Ansagen zu machen, über Kopfhörer oder auch über das mobile Gerät selbst. Der zweite Punkt beim Thema Haltestellen ist die Geschwindigkeit. Also das ist tatsächlich nicht mal nur, was das Menschen, die dauerhaft in einem Rollstuhl sitzen, zum Beispiel ein Thema ist, sondern auch Eltern, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Oder ich habe viel Gepäck. Oder ich bin vielleicht auch nur übergangsweise mit Krücken unterwegs durch einen Unfall. Dann braucht man einfach länger für die gleiche Strecke. Was wir dann eingeführt haben, ist, dass ich ein Profil, also ein Kundenprofil in der App hinterlegen kann. Das nennt sich bei uns Slow Walker Feature, also dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit brauche. Das wird dann bei uns im Algorithmus im System hinterlegt, wenn der Toggle quasi an ist, damit die Zeit bis zum Pickup dann tatsächlich auch einfach verlängert wird und ich da entspannt hinlaufen kann und mich dann nicht zu sehr hetzen muss.
Diese Features, also das ist ja so ein bisschen eben schon deutlich gemacht, es geht ja am Ende nicht nur darum, dass man tatsächlich für die Menschen, die tatsächlich eben auf einen Rollstuhl angewiesen sind, das hat, sondern auch Menschen, die temporär solche Funktionen nutzen. Ermittelt ihr das auch? Also könnt ihr das irgendwie tracken, wie viele Leute diese Features zumindest auch mal ausprobieren oder tatsächlich sogar nu regulär nutzen, obwohl sie jetzt eben meinethalb nicht einen Schwerbehindertenausweis hinterlegt haben oder so?
Ja, das ist tatsächlich immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil wir natürlich hier von sensiblen Daten auch sprechen. Also bei den Schwerbehindertenfahrten ist es natürlich relativ einfach, in Anführungszeichen, dadurch, dass wir es sowieso im System hinterlegen müssen. Die KundInnen müssen einmal quasi im Jahr auch zum ZOB in Hamburg laufen und diesen Ausweis, den sie haben, vorlegen. Dann sind sie bei uns registriert, das ist im System hinterlegt und jede Fahrt, die sie buchen, ist damit kostenfrei. Sensibler sind natürlich so sind andere Daten, also auch zum Thema, nutzt jemand die Voice-over-Funktion seines Mobile-Devices, um unsere App zu nutzen? Das sind alles Daten, die man nicht immer eben einfach so nutzen kann. Es gibt aber natürlich Tendenzen, die man sich so ein bisschen herleiten kann. Also das Slow-Walker-Feature ist ein Beispiel. Da kann man jetzt ganz viel reininterpretieren. Die Gründe, warum ich den Toggle angeschaltet habe, sind sehr divers. Aber natürlich gibt es sonst eine gewisse Tendenz, wie sehr dieses Feature eben auch genutzt wird.
Das Ganze ist ja, es steht immer so ein Nischenthema dran, und tatsächlich ist ja auch, also gerade was Zugänglichkeit geht, also ich hatte, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber da hatte ich mal einen sehr spannenden Austausch mit Raul Krauthausen, der mal so deutlich gemacht hat, was eigentlich tatsächlich, wie stark sein Leben eingeschränkt wird durch bestimmte Kleinigkeiten, die stattfinden können, die für ihn dann aber zum Beispiel bedeuten, in dem Fall war es irgendwie defekte Zugtoilette, dass er diesen Zug gar nicht benutzen darf, sozusagen. Also, was halt einen krassen Impact auf das Leben hat. Das ist ja das eine. Da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, wie ihr diese Schwellen senkt oder dafür sorgt, dass eben die Zugänglichkeit erhöht wird. Das andere ist aber auch, da hatten wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass du ja betont hast, so es geht am Ende auch nicht nur darum, dass diese eine Person da auf einmal so einen Dienst nutzen kann, sondern oft ist es ja eben auch nicht die Person alleine. Sprich, es gibt eben mitfahrende Kinder oder Begleitpersonen. Wie wichtig ist das tatsächlich, wenn ihr, ich meine, ihr seht es ja, ihr wisst ja, wie viele Leute sozusagen, für wie viele Leute dann eine Fahrt gebucht wird. Also ihr könnt das ja wahrscheinlich relativ gut analysieren, wie dieser Service dann genau genutzt wird.
Ich glaube, dass das sehr oft unterschätzt wird, dass diese Menschen natürlich ja nicht im Silo stattfinden in unserem gesellschaftlichen Kontext. Ja? Alle haben Familien, Freunde, Verwandte, Job, etc. oder auch Hobbys, an denen sie genauso teilhaben wollen wie alle anderen ja auch. Und beim Thema Mobilität das ist ein Entscheidungsprozess auch. Welche Mobilitätsoption nutze ich regelmäßig, welche weniger regelmäßig? Dieses Verhalten aufzubrechen erfordert ohnehin schon sehr viel sich wiederholende Maßnahmen, damit man dieses Verhalten auch aufbrechen und ändern kann. Wenn ich jetzt von vornherein Menschen ausschließe, aus welchen Gründen auch immer, schließe ich immer nicht nur diese Menschen aus, sondern alle anderen Menschen, mit denen sie interagieren oder auch Institutionen, mit denen sie interagieren. Und das ist etwas, wo wir zumindest glauben, dass wir uns das in dem auch Verkehrswende-Kontext einfach nicht erlauben und leisten können oder wollen.
Ich weiß nicht, inwieweit du dazu was sagen kannst, aber mich würde mal interessieren, wie ist denn dann so das direkte Feedback eigentlich von den Leuten? Also weil, was ich raushöre, ist ja eigentlich, dass so ein Angebot wie Moja, wo man jetzt erstmal von außen denken würde, okay, das ist so ein bisschen klassischer als der ÖPNV, aber eigentlich ja tatsächlich der Nutzwert viel höher ist für Menschen, die die Stammklientel, sage ich mal, vom ÖPNV sind, gerade weil es eben nicht jeder in der Lage ist, sich dann ein eigenes umgebautes Fahrzeug zu leisten oder auch nicht will. Wie stark kriegt ihr qualitatives Feedback und nicht nur aus den Daten heraus?
Also es gibt bei uns zum Beispiel auch in der App die Möglichkeit, dass ich nach jeder Fahrt qualitatives Feedback geben kann. Das gucken wir uns natürlich immer regelmäßig an und auch da taucht immer wieder sehr positives Feedback auf. Man merkt schon, dass die Menschen auch dankbar sind für diese Option. Das sieht man auch daran, wie viele regelmäßige und auch schon langjährige Nutzer es gibt, also die quasi mit Anfang 23 gestartet sind und auch immer noch den Service regelmäßig nutzen. Also das ist quasi das eine. Natürlich gibt es auch kritisches Feedback, das wir uns genauso angucken. Natürlich muss man da dann immer abwägen, wo sind das Einzelfälle, wo sind das Fälle, die wir auch bei anderen sehen und entsprechend auch angehen können, weil es für die Masse sinnvoll ist. Und was, glaube ich, auch immer noch eine Rolle spielt und in der Vergangenheit gespielt hat und auch, glaube ich, im Kontext der Zukunft, wo Moja irgendwann hin will, auch mit dem autonomen Fahren sehr wichtig war, waren so Co-Creation-Workshops, die wir gemeinsam gemacht haben. Also, dass wir wirklich von Anfang an, also auch vom Konzept schon, direkt Leute einbeziehen und ihr Feedback, ihr qualitatives Feedback mit einbeziehen, bevor wir überhaupt loslaufen. Weil wir haben natürlich Ideen im Kopf, wie wir glauben, wie wir ein Problem X lösen könnten. Aber jemand, der selber nicht diesen Alltag lebt, kann am Ende gar nicht wirklich die beste Lösung feststellen dafür. Deswegen ist es unfassbar wichtig, auch da direkt zu beginnen und im Prozess die Menschen direkt mit einzubeziehen.
Bevor wir vielleicht dann nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen, wie autonome Shuttles dann bei Moja aussehen sollen und was das fürs Thema Inklusion bedeutet, würde ich gerne noch so ein bisschen sprechen über diese Workshops und was da so an Feedback kommt, weil du sagst ja genau das ganz Wichtige, man denkt sich irgendwas aus, wie das gut wäre für die Leute und dann legt man das den Leuten hin und die sagen dann ja da, habt ihr mal überhaupt nicht an die wichtigen Dinge gedacht, dafür kann ich auf das gerne verzichten. Hast du da mal so Beispiele der Erkenntnisprozesse, die da bei euch stattgefunden haben?
Ein Beispiel, was für mich bis heute immer noch sehr prägend war, im Nachhinein vielleicht irgendwie obvious, aber in dem Moment war es, da habe ich selber nie drüber nachgedacht. Wir hatten Teilnehmer an dem Workshop dabei im Rollstuhl und es ging dann so ein bisschen um dieses, wie viel Hilfestellung möchtest du eigentlich haben von Fahrer, Fahrerin? Und aus unserer Perspektive war das immer wahrscheinlich ganz, ganz viel Hilfestellung, weil es ist ja auch so, ein Rollstuhl ist schwer und die Hebebühne und das Befestigen des Rollstuhls am Fahrzeug ist auch relativ aufwendig. Und das Feedback war dann aber, nee, also ich möchte bitte, dass mein Rollstuhl nicht angefasst wird, wenn ich dir nicht die Erlaubnis dafür gebe, weil mein Rollstuhl ist quasi mein Körper. Also es wäre so, als würdest du meine Haut oder mich, meinen Körper einfach anfassen, ohne die Erlaubnis dafür zu haben. Das heißt, bitte, liebe Fahrer, Fahrerin, fragt, bevor ihr Hilfestellung leistet. Und das war super wichtig, weil das haben wir dann natürlich auch in das Trainingskonzept mit einfließen lassen für die Fahrerin, dass die diese Frage eben erstmal stellen und nicht einfach, eigentlich schon fast übergriffig, den Rollstuhl nehmen und versuchen, in das Fahrzeug zu bringen.
Spannend. Hast du noch ein anderes Beispiel? Also, weil ich glaube, also weswegen ich da so ein bisschen rumbohre, ist, weil ich finde es halt insofern interessant, weil am Ende sind das ja genau diese kleinen Erkenntnismomente, die man dann in Handarbeit irgendwo ermittelt und die aber ja eben, wie du selbst sagst, einen großen Unterschied machen können. Und ich glaube ja, dass das nicht jeder einzeln machen muss, sondern also dass jeder am Ende ja jeder ÖPNV-Anbieter oder Verkehrsverbund diese Workshops machen sollte, sondern man vielleicht irgendwo die Dinge auch mal sammeln kann. Deswegen will ich so eine kleine Sammlung zumindest versuchen, mit dir hier schon mal anzulegen. Was sind noch so die Schlüsselerkenntnisse gewesen?
Also ein anderes Beispiel, das mir einfällt, wir sind bei Moja sehr stolz auf das Design, was wir in unserer App haben. Ja, da ist sehr, sehr viel Herzblut reingeflossen, viel Arbeit reingeflossen, sich genau zu überlegen, wo welche Elemente hin sollen, welche Farbe sie haben, welche Konturen sie haben, etc. Und es war, glaube ich, schon auch nochmal so ein Weckruf für uns, für unsere Designer, festzustellen, dass das in bestimmten Kontexten A, entweder gar keine Rolle spielt oder B, sogar total hinderlich ist. Also wir haben auch das Feedback bekommen, ich weiß nicht, wie ich mit der App interagieren soll, also gerade bei sehr eingeschränkten Menschen, dass die zu viel, zu designy war. Also da waren zu viele Elemente, wo sie nicht wussten, was fange ich jetzt damit an und sich eigentlich eine sehr textlastige App gewünscht hätten. Also im Prinzip hätte man alles, was irgendwie als Designelement dargestellt war, einfach nur als Textfeld und dann untereinander möglichst einfach als Liste, damit ich mich da quasi durchskippen kann und mir das über Voice-Over-Funktion vorlesen lassen kann. Das war irgendwie auch nochmal ganz spannend, dass man da einfach merkt, okay, das ist einfach eine wichtige Kundengruppe, für die das einfach gar keine Rolle spielt, wie es am Ende aussieht und vielleicht sogar am schlimmsten verhinderlich ist, wie es aktuell aufgebaut ist.
Kannst du dazu was sagen, wie gut ist sowas technisch eigentlich möglich? Weil, also das Lustige ist ja das, was du gerade sagst, das ist ja so ein bisschen, denkt man da an Computerprogramme aus den 80ern oder so, die im Grunde genauso waren und jeder Designer ist wahrscheinlich froh, dass er davon heute weg ist, aber ist denn so ein Backend heute überhaupt noch in der Lage dazu, dass man sagen kann, okay, gut, dass wir das wissen, Glück gehabt, wir müssen jetzt einfach hier nur einen Schalter einbauen und dann kann man sozusagen das Ganze auf eine Textversion schalten oder geht das gar nicht mehr? Muss man sozusagen dann das Produkt radikaler umbauen sogar, um es wieder sozusagen downzugraden, zumindest designmäßig?
Auch da ist es wieder auch so ein bisschen davon abhängig, wie transparent möchte ich als Kundin das machen, dass ich eine App nutze mit einer gewissen Einschränkung. Weil auch das wieder sensible Daten sind. Und dann müsste das eigentlich ursprünglich damit schon mal starten, dass wir sagen, bitte hinterlege das im Profil. Und dann müssten wir diese Daten speichern und entsprechend darauf dann den Trigger setzen für bitte eine andere App anzeigen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das auch gar nicht so gerne einfach geteilt wird, was ich auch nachvollziehen kann. Das heißt, es geht sogar über die technische Challenge hinaus. Technisch, sage ich immer, ist am Ende alles möglich. Aber wenn du den ursprünglichen Trigger nicht richtig und sauber setzen kannst, weil dir einfach die Datenquelle fehlt, dann ist auch die Frage, wie sehr sich der Invest dahin lohnt. Oder man dann nicht eher sagt, man versucht, eine App so generisch wie möglich zu gestalten, dass sie für beide Seiten funktioniert. Ne? Also, dass sie irgendwie ansprechend ist für die Menschen, die eben sehen können, aber eben auch nutzbar ist für die, die es nicht können und sagen, ich brauche eine einfachere Handhabung.
Gibt es auch so Best Cases, weil tatsächlich, du hast es ja selbst erwähnt, also Moja ist inzwischen Teil des ÖPNV, also es gibt eine Partnerschaft mit dem HVV, ich glaube für Berlin ist auch entsprechend sowas, zumindest gab es dann eine Absichtserklärung, also das heißt, eigentlich macht es ja auch total Sinn, dass dieses System, das ja erstmal so als alleinstehend gestartet ist, immer tiefer verwächst mit den anderen Angeboten, die man so hat und dass man tatsächlich dann Reiseketten hinbekommt. Also mal abgesehen jetzt davon, dass es eine Herausforderung sein dürfte, die dann auch technisch abzubilden, ist die andere Frage, die sich mir stellt, wie ist denn jetzt aus dieser speziellen Zielgruppe heraus, wie gut kommen die denn überhaupt zurecht mit diesen unterschiedlichen Apps, die dann da auch angeboten werden, weil das ist ja schon ein sehr großer Unterschied. Es gibt ja keine Standards bislang.
Absolut richtig und ich glaube, das ist ein Problem, das es sich lohnt zu lösen, tatsächlich aber auch nicht nur für diese Gruppe. Wenn es für bestimmte Menschen funktioniert, funktioniert es für alle und ich glaube da auch sehr stark in diesem Kontext dran. Also ich glaube, jeder von uns kennt den Schmerz, wenn er von einer Stadt in die nächste fährt, gefühlt erstmal drei neue Apps runterladen muss, damit man da den ÖPNV und zusätzliche Mobilitätsangebote nutzen kann. So, das ist, glaube ich, ein Schmerz, der sehr bekannt und sehr präsent ist. Bisher wurde er nicht gelöst. Ich glaube aber daran, dass es sich lohnt, dieses Problem irgendwann zu lösen. Und genau dann kann man darauf auch aufsetzen, um eben diese Standards auch einzuführen, dass sie nutzbar sind für alle Menschen, die einen Anspruch auch auf Mobilität haben.
Also du hast ja selbst schon erläutert, also Moja kommt ja, also vom Design her, von der Funktionalität aus einer bestimmten Ecke, also es geht jetzt gar nicht darum, das eigene Produkt zu diskreditieren, wenn ich danach frage, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass du da viel mehr Überblick hast als ich. Gibt es denn spezifische Apps oder Plattformen, wo du sagst, da ist das schon relativ gut, relativ inklusiv gelöst?
Ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich selber die Apps natürlich so nicht nutze. Also alle, klar, jede App, die ich nutze, nutze ich natürlich
aus meiner Brille. Oder was du gespiegelt gekriegt hast, also.
Ich kriege auch leider eher das Gegenteilige gespiegelt. Also bisher habe ich wenig Feedback bekommen in Richtung, hey, die haben es schon super gelöst, guckt euch das mal an. Natürlich, wenn man sich jetzt Blind Square und Lazerio mal anguckt, ich glaube gerade Lazerio macht einen extrem guten Job und die haben sich auch nochmal sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren, weil die eben nicht nur Navigation in den Straßen machen, sondern auch in Gebäuden. dass ich also eine komplette Ansage bekomme, wo befindet sich welcher Fahrstuhl, welches Treppenhaus, welcher Raum, in Bibliotheken etc. Also, dass ich mich wirklich auch durch Gebäude navigieren lassen kann. Das ist natürlich ein sehr spezieller Bereich, der aber, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Und die, was ich so mitbekomme, sind sehr, sehr angesehen, auch in der Community, sind aber in Europa noch gar nicht so breit vertreten. Die sind ein bisschen international, also nicht in Deutschland, in Europa ja, aber in Deutschland noch nicht so stark vertreten. Genau, das wäre so ein Beispiel, was mir dazu einfällt. In Deutschland selber habe ich bisher keinen Namen gehört, der mir jetzt spontan in den Kopf kommt.
Also auf der anderen Seite kann man dann sagen, da ist noch Potenzial, auf jeden Fall Best Cases abzuliefern. Jetzt lass uns mal zum autonomen Fahren kommen und zu der Zukunft. Also spannend ist ja tatsächlich dabei, also weil das wäre auch absolut ein Denkfehler von mir gewesen. Größte Herausforderung, wenn diese Shuttles autonom werden, wo ist dann der Mensch, der dafür sorgt, dass der Rollstuhl fixiert wird? Jetzt sagst du selbst, nee, eigentlich ist es gar nicht im Sinne derjenigen, die diese Services nutzen sollen, auf diese Hilfe angewiesen zu sein. Also sprich, eigentlich ist das schon mal gar kein Painpoint, zumindest aus Sicht der NutzerInnen, sondern vielleicht eine technische Herausforderung. Wie geht ihr dieses Thema denn an bei Moja? Also ist das schon so konkret, dass man wirklich sagen kann, ja, da gibt es die und die Konzepte auf so einer Fahrzeugebene, über die man schon sprechen kann?
Also beim Thema autonomes Fahren muss man natürlich generell einfach sagen, das ist ein super spannendes Thema und einfach immer noch technologisch sehr herausfordernd. Braucht noch viele, viele Erprobungskonzepte, an denen wir ja jetzt auch arbeiten und dann eben auch auf der Straße mit echten KundInnen vertesten wollen. Die erste Instanz wird dabei sehr wahrscheinlich weiterhin nicht mobilitätseingeschränkte Menschen sein, einfach weil das noch so komplex ist und so viele potenzielle Hürden hat und man auch einfach immer mitdenken muss, wenn ich als junge Frau ohne Kinder an einem Straßenrand stehe und irgendwas funktioniert mal nicht, dann ist das in Ordnung und ich kann mich um eine Alternative kümmern. Weil es ist immer noch ein Testbetrieb, es ist immer noch ein Pilot. Es läuft noch nicht rund und noch nicht perfekt. Das ist aber ein ganz anderer Schnack, wenn ich in einem Rollstuhl sitze und vielleicht auf Hilfe angewiesen bin. Dieses Risiko, jetzt schon einzugehen, wäre teilweise auch einfach zu früh. Nichtsdestotrotz, das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, diese Co-Creation-Workshops, die finden natürlich auch jetzt schon statt. Sowohl für die Fahrzeuge und welche neuen Anforderungen da vielleicht mit einfließen müssen, als aber natürlich auch im digitalen Produkt. Auch das wollen wir natürlich dann im Laufe der Piloten irgendwann mit auch vertesten können für echten Kundinnen. Ich gehe davon aus, also auch zum Thema, wie viel Hilfestellung, das hängt natürlich auch wieder sehr individuell von der Person ab und auch der Schwere der Behinderung. Nicht jeder kann sich selber helfen, ne? Deswegen muss man auch da immer sehr individuell gucken. Wenn eine Begleitperson mitfährt, dann ist es relativ einfach. Dann kann die Begleitperson eben unterstützen, sowohl beim Buchungsprozess als auch beim Boarding-Prozess. Dann ist es auch kein Thema, wenn kein Fahrerin mehr im Fahrzeug noch mit drin sitzt. Deswegen gehe ich aber davon aus, dass es einfach eine Phase geben wird, in dem es einen Mischbetrieb gibt, wo es sowohl Fahrzeuge gibt, die eben wheelchair-accessible sind, mit Fahrer und parallel dazu autonome Fahrzeuge. Und man irgendwann dann mit der Zeit Stück für Stück den Switch machen wird und vielleicht den Share erhöhen wird von autonom und nicht autonom runterfahren wird. Aber es wird eine Übergangsphase geben, in der eben beides noch gebraucht wird, weil das einfach sehr, sehr individuelle Herausforderungen sind und wir das Risiko natürlich auch minimieren wollen. Die Sicherheit und der Komfort gehen da einfach vor.
Liegt ja auch auf der Hand, also jemanden dann stehen lassen zu müssen sozusagen, weil irgendwas nicht klappt, ist ja eben genau das. Also wenn der Mensch dann wirklich stehen bleibt, weil er sich nicht woanders aus eigener Kraft dann um Alternativen bemühen kann oder nur sehr schwierig. Total spannend. Was ich mich auch frage, ist, wie ist denn in diesen, wenn ihr Nutzende oder zukünftige Nutzende befragt, wie groß ist denn so die, oder wie ist die Einstellung gegenüber autonomer Mobilität bei dieser Zielgruppe oder die Erwartungshaltung?
Genauso gemischt wie bei der Zielgruppe der nicht mobilitätseingeschränkten, sage ich jetzt mal. Von bis, also das kommt, das ist auch, Alter spielt keine Rolle. Es ist einfach ein, wie bin ich generell als Mensch gegenüber Neuem eingestellt? Und bin ich eher der Typ, der das embraced und sagt, cool, das ist was Neues, neue Technologie, ich will es sofort ausprobieren? Die haben wir genauso wie die einfach ein bisschen skeptischer sind, ein bisschen zurückhaltender und sagen, ah, zeigt ihr erstmal, dass ihr das könnt und irgendwann fahre ich dann vielleicht auch mal mit. Und diese Einstellung haben wir in beiden Gruppen, wenn man so sagen möchte, Zielgruppen. Das ist sehr unterschiedlich. Aber natürlich hat man, also das war auch ein Learning aus dem Co-Creation-Workshop, wo ich auch Menschen kennengelernt habe, die total offen waren und seit der ersten Stunde von Moja quasi mit dabei und gesagt haben, ja, das lief da noch nicht alles so rund, aber ich habe es trotzdem irgendwie immer hingekriegt und fand es trotzdem total spannend, dabei sein zu können. Also auch schon mit Sehbehinderung direkt von 2019 an dabei gewesen, großer Fan. Aber eben auch andere, die gesagt haben, so wie euer Service gerade funktioniert oder auch generell dieses Pooling-Konzept funktioniert für mich in meinem Alltag nicht. Ich möchte von zu Hause abgeholt werden und ich möchte direkt zu meinem Zielort gebracht werden. Und das ist eine total legitime Anforderung an Mobilitätsangebote, die es gibt, die nur wir eben mit unserem Service in dem Moment nicht erfüllen können.
Ist ja auch, also ich meine eben, muss man ja dann der Fairness halber sagen, es gibt halt Angebote, die auf bestimmten Use Case zugeschnitten sind und klar, das kann nie alles abdecken, logischerweise. Jetzt vielleicht nochmal so zum Schluss, was mich nochmal interessieren würde, jetzt nochmal dieses Thema Integration oder intermodale Reiseketten. Wie gut lässt sich das eigentlich jetzt auch mal nicht nur in Bezug auf mobilitätseingeschränkte Personen, sondern insgesamt bereits abbilden?
Ich finde das Thema Intermodalität super spannend. Was ich bisher wahrnehme, ne, also ich glaube, dass du vielleicht also mindestens genauso viel Überblick, was es gerade so gibt, wie ich, wenn nicht sogar mehr. Das, was halt viel gerade passiert, ist eher die Integration verschiedener Optionen in einer App, die aber nicht miteinander optimiert werden. ÖPNV jetzt mal ausgenommen. Ne? Also natürlich kann ich jetzt schon eine Kette von ich laufe zum Bus, fahre mit dem Bus und vom Bus in die S-Bahn und kommt dann bei einem Zielort an. Das gibt es schon. Aber eben noch nicht zum Beispiel in Kombination mit einem Carsharing-Angebot, einem Scooter-Angebot oder auch einem Pooling-Angebot. Ganz persönlich glaube ich durchaus, dass das ein sehr relevanter Case wäre, der auch viele Probleme für Städte verschiedenster Größen lösen würde. Das Angebot ist immer sehr unterschiedlich in den Städten. Wenn man aber schaffen könnte, alle zusammen in einen Topf zu schmeißen, sage ich jetzt mal, und dann für eine Best-Case-Optimierung dann eben auch wieder auszuspucken, ist total wertvoll. Man darf dabei aber nicht unterschätzen die Passagierperspektive. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr die Menschen schon bereit dafür sind, auch diese Umstiege in Kauf zu nehmen. Selbst wenn es vielleicht die beste Route wäre oder auch die schnellste Route oder vielleicht sogar die günstigste Route, ein-, zwei- oder dreimal umzusteigen, ist ein Effort, den ich machen muss. Es ist ein Komfort, den ich aufgebe und auch unabhängig von Mobilitätseingeschränkungen. Ich glaube, da ist es noch viel weniger realistisch, dass das wirklich auch angenommen werden würde, als jetzt bei Nicht-Mobilitätseingeschränkten. Und da kann der Preis am Ende viel regeln, aber selbst da, glaube ich, wird es Grenzen geben, wie bereit man da ist. Und wir haben über das Mindset bei Mobilitätsoptionenauswahl gesprochen. Ich glaube, da braucht es noch ein paar zusätzliche Anreize, um das wirklich in der Breite annehmbar zu machen.
Du hast eben gesagt, dass die Offenheit gegenüber autonomen Systemen über alle nutzenden Gruppen hinweg sehr unterschiedlich ist, heterogen. Das ist ja auf der einen Seite schon mal auch ja eine wichtige Erkenntnis, dass man eben sagen kann, okay, es gibt jetzt nicht die eine Gruppe und da finden alle das super, sondern es sind halt eben, wie Menschen so sind, ob die nur im Rollstuhl sitzen oder nicht. Jeder hat eine unterschiedliche Perspektive. Mich würde nochmal interessieren, jetzt zum Schluss, was ist denn so bei euch bei Moja? Also ich meine, man macht ja, wenn man Startup ist, dann baut man sich am Anfang seine Personas, die das nutzen werden und dann kommt irgendwann die Realität da auf dieses Produkt drauf und dann baut man das ja auch alles ein bisschen um. Meine These wäre, die kannst du jetzt bestätigen oder mir auch widersprechen, aber das Thema Inklusion, ist es etwas, was dann jetzt auch Stand heute viel tiefer in eurer Zielgruppenvorstellung drin ist, als am Anfang war?
Ich würde sagen, je näher wir an den ÖPNV rangerückt sind, desto wichtiger wurde auch das Thema. Also auch über die Zeit, über die letzten Jahre und dementsprechend auch mit den nächsten Jahren, wo wir ja auch wieder noch weiter und dann nicht mehr nur in Hamburg, sondern auch in anderen Städten sehr eng mit dem ÖPNV zusammenarbeiten wollen, merken wir einfach, dass das ein absolut wichtige Anforderung ist, die wir auch erfüllen wollen, ne? Und auch mit unterstützen wollen, gemeinsam Lösungen finden wollen. Ne? Manchmal sind wir dann genau der richtige Partner dafür. Manchmal muss man aber vielleicht auch sagen, okay, der Use Case, den ihr euch da vorstellt, ist sehr speziell. Da muss man vielleicht doch eine ganz andere Lösung sich überlegen als Stadt oder auch als ÖPNV-Anbieter in der jeweiligen Stadt. Aber ja, das Thema wird auch weiterhin immer relevanter werden, je mehr und je enger wir mit Städten zusammenarbeiten, weil man auch da verstanden hat, zumindest in Deutschland, aber auch in Europa, würde ich sagen, wie wichtig das ist, diese Basis für Mobilität für alle Bewohner einer Stadt auch zu schaffen.
Und vor allen Dingen ist es ja das, was du auch selbst gesagt hast, am Ende profitieren halt alle davon. Also ich selbst kenne genau diesen Perspektivwechsel, der sich in dem Moment vollzieht, in dem man einen Kinderwagen vor sich herschiebt, dass einfach eine Stadt doch einfach viel komplizierter zu nutzen ist. Ich bin jetzt der Letzte, für den es bequemer werden muss, sondern für andere ist es halt viel, viel wichtiger. Aber ich glaube eben, es ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe drin, der Grenzen auch mal abzubauen an der einen oder anderen Stelle, wo wir ja gerade genug haben.
Ganz kurz zu dem User-Persona-Thema, weil du das gesagt hast und mich das sofort getriggert hat. Natürlich haben wir auch mit User-Personas gestartet bei Moja, wie alle das am Ende tun. Mittlerweile nutzen wir die aber eigentlich fast ausschließlich nur noch für unser Marketing, um Zielgruppen zu definieren und auszusteuern etc. Für die Produktentwicklung sind wir aber viel stärker auf Use-Cases gegangen. Und wir gucken uns an, was ist der Mobilitäts-Use-Case, was ist der Nutzen, wofür buche ich jetzt das Moja oder auch was anderes. Ja. Und da kannst du dann sehr schön sehen, okay, wenn ich einfach nur den Use Case habe, ich will von zu Hause zur Arbeit oder von zu Hause zum Kino. Und dann musst du halt gucken, dass dieser Use Case für so viele Nutzergruppen wie möglich funktioniert. Und das war dieser Mindset-Shift, weil sonst hättest du immer nur für eine Nutzergruppe, eine User-Persona optimiert, den Business-Traveler oder den Youngster oder wen auch immer. Aber hättest damit andere nicht mitgedacht. Das heißt, indem du vom Use Case als erstes ausgehst, schaffst du es eigentlich sehr gut, eine sehr breite Masse deiner Nutzergruppen auch mit abzudecken und für diese mitzudenken.
Okay, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für die Einblicke, die du gegeben hast. Ich bin total gespannt, also was Moja insbesondere in Sachen Barrierefreiheit noch bieten wird. Und auch, ich meine, du hast eben selbst gesagt, es wird ein bisschen dauern, bis es eben dann tatsächlich allen Nutzenden zur Verfügung steht. Aber gerade mit Blick auf autonomes Fahren gibt es ja große Pläne, die da verfolgt werden, gerade hier in Hamburg. Also ich werde es mitkriegen. Ja, und würde mich freuen, wenn eben da tatsächlich so ein als Startup gestartetes Projekt, das jetzt eben doch immer stärker in Richtung ÖPNV drängt, auch so ein bisschen Wegbereiter wird für eine vom Start weg inklusiv gedachtes Mobilitätsangebot.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.